So, und du hast Chunk getrunken?
Ja,
Chunk.
lecker. Chunk.
Chunk. Das heißt
Chunk.
Chunk.
Chunk. Wird aber mit U geschrieben.
Ja, aber ist ja Informatiker-Gesöff.
Ist das wahr?
Ja, klar.
Da, gestern haben wir als Geowissenschaftler getrunken.
Ja, das geht auch.
Aber dabei haben wir programmiert.
Ja, siehst du?
Wir haben einen Temperaturfühler programmiert, um uns ein Steak sous vide zu machen.
Und hat's geklappt?
Ja, das Steak war grandios. Aber der Aufwand war es vielleicht nicht wert. 2 Stunden löten und programmieren für ein Stück Fleisch.
Ja, hallo.
Oh, der ist da.
Heute haben wir eine Premiere, nämlich sind nur zu zweit. Ich glaube, das ist tatsächlich das einzige und erste Mal, dass wir hier nur zu zweit sitzen. In unserem Zahlensenderstudio. Alle anderen Plätze sind leer.
Ja, es ist ein unglaublicher Blizzard gekommen. Und 3 Zentimeter durchgehende Schneedecke halten die anderen davon ab, hier ins Studio zu kommen.
Ja.
Aber ich bin mit dem Fahrrad. Ich kann da.
Ja. Und ich wohne ja eh im Studio.
Ja. Auf dem Baum. Im Berg.
Mit einer riesen Radarschüssel, die gegen einen Berg gerichtet ist. So wie Michaels Radarschüssel.
Ah, Michael.
Michael.
Michael, der kommt heute auch hervor.
Ja, genau. Obwohl, mit dem haben wir schon gar nicht mehr gerechnet. Stattdessen.
Nee, der war ja tot.
Ja. Aber die Insel macht's möglich. Stattdessen haben wir mit Phil und mit Mario gerechnet und Phil ist leider krank. Mario hat sein Mikrofon wahrscheinlich inzwischen gefressen. Beim letzten Mal hat es gerauscht, jetzt macht es gar keine Töne mehr. Mal sehen, was da noch wird.
Kann sich nur um Wochen handeln.
Ja. Ja, mal gucken.
Also, wenn da draußen jemand auf Marios Stimme steht, wie wär's mit einer Spende? Spendet ein Mikrofon an zahlensender.net.
Genau. Das ist nämlich auch schon gleich dann unser Problem, denn Mario hätte eigentlich diese Folge jetzt vorstellen sollen. Und so müssen wir das jetzt machen, indem wir uns da durchhangeln.
Aber da ich mich eh nicht vorbereite, passt das.
Ach, was du immer so verrätst, das hätte ich doch jetzt nicht verraten, da hätte es keiner gemerkt.
Das wissen die Leute, glaube ich.
Na gut, ich will eh noch was kurz zur vorletzten Folge sagen, nämlich zur Folge ZS65, das überhörte Implantat. Die hast, glaube ich, auch du vorgestellt.
Ist wahr?
Ja.
Ah ja, stimmt. Ich hatte vergessen, dass es da sowas gibt wie ein Implantat.
Genau. Aber auf das will ich jetzt gar nicht zurückkommen, sondern auf die Shocking News, die wir damals besprochen hatten. Nämlich, dass dieser Breaking Bad Moderator, nein, Autor, erzählt hat, dass Lost nie geplant gewesen wäre und sie sich so von Folge zu Folge entlanghangeln. Phil hatte damals gesagt, dass das so klingt, als wollte er jetzt hauptsächlich Aufmerksamkeit haben. Und das hat sich bestätigt, denn ich habe mal, weil ich diesen Link wiederfinden wollte, um ihn in die Shownotes zu packen, habe ich gesucht im Internet nach diesem Titel They Went Along as the Story Goes On oder sowas und habe dann von 2010 im Prinzip ganz viele Blog-Einträge gefunden mit dem entsprechenden Titel. Also, jetzt haben wir 2015, 2010, 5 Jahre. Das gab's alles schon mal.
Nochmal ausgraben.
2010 gab's ein ziemlich interessantes Interview mit, lass mich lügen, nicht Damon Lindelof, sondern Carlton Cuse, genau. Also es war ein Podcast, der heißt, wie heißt der denn? The BS Report, amerikanischer Podcast. Und da hat Carlton Cuse so aus dem Nähkästchen geplaudert, wie sie denn die Serie entwickelt haben und wie es dazu kam, wie sie sich entwickelt hat. Und da hat er natürlich gesagt, es gab natürlich keinen Masterplan, weil so eine Serie, die über mehrere Staffeln und Jahre sich bewegt, die lebt nicht im freien Raum. Also da kann man gar nicht ohne äußere Einflüsse drauf abzielen. Was jetzt natürlich nicht ganz die Entschuldigung dafür ist, dass man nicht von vorne bis hinten die Story schon plant. Aber er hat dann halt sowas gesagt wie, ja, es kann halt auch sein, dass Schauspieler dazukommen oder welche abgezogen werden oder einfach nicht mehr weitermachen wollen. Und damit muss man halt immer umgehen. Und wir hatten schon mal gesagt, dass Michael Emerson ja eigentlich gar nicht für lange geplant war. Und das erklärt er da auch und sagt spätestens mit dem Satz, you guys got any milk, war uns klar, dass wir den länger beschäftigen wollen. Und so haben sie dann halt um den rum mehr drumrum gebastelt.
Aber dieser Satz hat die überzeugt?
Ja, so wie er das halt gespielt hat. Den Satz haben sie wahrscheinlich sogar selbst reingeschrieben.
Aber er hat es besser gesagt, als sie es je vermutet hätten.
Ich glaube, das Gesicht war da ausschlaggebend. Ja, und Danny hat, als sie noch unter uns geweilt ist, auch mal über Mr. Echo gesprochen, der ja eigentlich für längere Zeit noch geplant war. Und da wollte der Schauspieler tatsächlich nicht mehr auf Hawaii leben, weil das für ihn zu weit weg war. Und hat sich dann rausschreiben lassen. Deswegen auch der abrupte Tod von Mr. Echo. Ja, ziemlich interessanter Podcast. Ich habe ihn nicht hundertprozentig gehört, aber so nebenbei. Und es könnte sein, dass man ein bisschen gespoilert wird, wenn man den hört, bevor man Lost ganz geguckt hat. Also es war jetzt nicht so schlimm, aber vielleicht sollte man ihn erst hören, wenn man Lost geguckt hat, um sicher zu gehen. Ich habe ihn bei dem anderen Link in ZS65 verlinkt.
Also darf ich ihn mir nicht anhören.
Ich glaube, du könntest ihn dir schon anhören, das würde nicht viel schaden. Du weißt okay. Ja eh schon alles.
Dachte ich, bis ich die heutige Folge geguckt habe.
Und da hast du irgendwelche gravierende Neuigkeiten draus erfahren?
Ja.
Okay. Ich fand die jetzt gar nicht so auflösend an Rätseln, aber kommen wir.
Nee, auch keine Rätsel aufgelöst, sondern neue gestellt.
Ach so. Ich dachte, es wäre was aufgelöst worden, was du dir anders hättest vorgestellt.
Nö, wurden neue Rätsel aufgeworfen, wo du denkst, hä? Der Typ war doch tot oder andere Sachen.
Okay. Ja, dann lass uns loslegen. Die Folge heißt Tag der Empfängnis oder auf Englisch DOC. Also D.O.C. Was anscheinend ein amerikanischer Fachbegriff ist für Date of Conception. Also ja. Tag der Empfängnis. Kanntest du das?
TDE.
TDE?
DOC. Tag der Empfängnis.
Hört man ja ständig. TDE.
Ja, immer. Klar. Dann war dein TDE. Oh, mein letzter war am 3.
Okay, auf jeden Fall ist die englische Folge dadurch wesentlich kürzer vom Titel her. Sie stammt von Edward Kitsis und Adam Horowitz. Die sind uns inzwischen auch schon ziemlich bekannt und werden uns auch noch lange begleiten. Und spielt am 85. und 86. Tag. Ja.
Okay.
Fokus liegt auf Sun.
Genau, weil Jin ist ja nicht da. Normalerweise sind die ja oft zusammen im Fokus, aber Jin ist ja auf Campingurlaub gegangen mit den übrigen Jungs. Das ist die Nebenhandlung auf der Insel. Also die ist hier, ist eine ganz klassische Folge mit Flashbacks vor dem Absturz, die irgendwie sonst bei anderen Charakteren gehen die Flashbacks von in irgendeiner chronologischen Reihenfolge, also vom Anfang weiter weg bis und bewegen sich immer weiter in Richtung des Absturzes.
Bei Locke vor allem war es so.
Ja, ja, bei Kate zum Beispiel auch.
Stimmt, ja.
Und bei Sawyer war es ja auch so. Nur bei Sun und Jin irgendwie überhaupt nicht so richtig.
Weil die Folge ja jetzt wieder vor der letzten liegt, nämlich scheinbar direkt nach der Hochzeit.
Genau, genau. Und die beiden frisch verliebt sind und Jin noch als, keine Ahnung, Hausmeister oder sowas für Suns Vater arbeitet. Und die beiden frisch verliebt eben noch sind und nennen sich noch beide Mr. und Mrs. Wie heißen die? Kwon?
Mhm.
Also Jins Nachnamen. Und ja, ich klapper die einfach ab. Die Verbindung, glaube ich, zwischen Inselhandlung und Flashbacks ist ein bisschen das Mutterdasein. Weil im Flashback lernt man Jins Mutter kennen oder wenigstens seine leibliche Mutter. Die Inselhandlung dreht sich ja um Sun als Mutter.
Und ich dachte, diese Mutter, diese Schauspielerin käme mir bekannt vor. Ich habe aber mal geguckt, ich habe die nirgendwo sonst in einer Serie, wird sie aufgeführt.
Echt nicht? Mir kam die nämlich auch verdammt bekannt vor.
Okay, dann muss ich nachher vielleicht nochmal genauer gucken. Ich hatte dann gedacht, vielleicht kenne ich sie einfach daher, dass ich das alles schon mal gesehen habe.
Ja, ich müsste sie mir jetzt nochmal angucken, aber meine Vermutung wäre irgendwie die koreanische Mutter aus Gilmore Girls oder sowas.
Mhm.
Jedenfalls, die tritt auch, glaube ich, gleich am Anfang in den Flashbacks in Erscheinung, als eben Sun sich irgendwo auf einer Bank niederlässt und die alte Frau, eine ältere Frau mit einer Zeitung, sitzt neben ihr und fragt, ob sie das sei auf der Zeitung. Und da ist ein Hochzeitsfoto von ihr und Jin, denn wenn so die Tochter eines der großen Automobilmagnaten und Mafia-Bosse in Korea heiratet, kommt das anscheinend in die Zeitung.
Da sieht man wieder, wie mächtig oder bekannt dieser Mr. Pike und seine Familie ist.
Und dann fragt die alte Dame ein bisschen, wird ein bisschen Smalltalk gehalten, aber sie kommt schnell dahin, dass ob sie einen Jins Eltern kennen würde und der Vater sei tot und die Mutter, oder ob sie wüsste, dass Jin der Sohn eines Fischers wäre, meint sie ja, und damit hat sie überhaupt kein Problem in dem erzkonservativen Korea. Und ob sie dann auch wüsste, dass seine Mutter eine Prostituierte ist. Und das waren die Shocking News. Und wenn sie nicht wolle, dass Jin eben von großer Schmach bedeckt sollte man nicht sagen, oder große Schmach
treffen,
davon treffen wird, dadurch, dass er eben der Tochter einer der Sohn einer Prostituierten ist, soll sie ihr am nächsten Tag $100.000 um 5 Uhr nachmittags zu diesem Treffpunkt bringen. Also erpresst Sun.
Ja.
Wo ich zu dem Moment schon dachte, wenn die weiß, wie mächtig diese Familie ist, ist es dann nicht ein bisschen arg mutig als diese Frau, ist es nicht ein bisschen argmutig, die eigene Schwiegertochter mehr oder minder zu erpressen.
Ja, nachher nutzt das ja auch Sun aus und spielt genau diese Karte, wenn sie dann wieder trifft.
Ja, long story short, die Sun will eben hadert ein bisschen mit sich selber und auch mit Jin, oder ja, was sie eben tun soll, ob sie auf die Erpressung eingehen soll oder nicht, aber long story short ist, dass sie zu ihrem Vater geht, um $100.000 bittet und dann erfährt man auch, wie Jin überhaupt es in die Fänge ihres Vaters kam, nämlich er sagt, ich gebe dir das Geld, nachdem sie ihm erklärt hat, dass es darum geht, jemanden, den sie liebt, vor einer großen Schande zu bewahren. Erklärt er ihr, dass wenn sie das Geld nimmt, schuldet nicht sie ihm das, sondern Jin. Das heißt, dass Jin ab sofort für ihn arbeiten wird. Komischerweise nimmt sie das Geld trotzdem, obwohl sie ja weiß, was das heißt. Und sie tut ja später oder in den anderen vorigen Folgen immer so echt überrascht und schockiert, wenn Jin von seinen Arbeitseinsätzen nach Hause kommt. Zum Beispiel mit dem Blut an den Händen im Badezimmer und so weiter.
Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da überrascht ist, sondern schockiert.
Ja, schockiert eher. Ja,
sie weiß ganz genau, was da los war, und ich glaube, sie hat auch so, sie hat auch auf der Insel immer diesen Modus drin, dass sie sich schuldig dafür fühlt, wie die ganze Geschichte gelaufen ist, weil das war jetzt der Auslöser letztendlich, diese $100.000, die sie da gedealt hat mit ihrem Vater und er dann gleich dafür einen Gegenwert haben wollte.
Genau, und Jin weiß davon ja nichts, also er findet die $100.000, aber Sun erzählt ihm eben, das sei Geld, das sie von ihrem Vater geliehen hat, um eben neue Möbel zu kaufen für ihre neue Wohnung. Und hoppla, da ist natürlich eine Lüge. Und Jin in sein, er fühlt sich ja ein bisschen minderwertig, oder er weiß ja, dass er aus einer armen Familie kommt, aus armen Verhältnissen, sagt, dass er für Sun sorgen kann. Es wird eben länger dauern, bis sie schöne Möbel haben und so weiter und so fort. Und sie soll das Geld doch ihrem Vater zurückgeben. Was natürlich gut zusammenpasst, weil sie wird das Geld ja der alten Frau geben und dann ist das Geld weg.
Wollte ich gerade sagen, das war dann die goldene Brücke für sie, damit sie ja nicht mehr irgendwie eine Story ausdenken muss, wo denn jetzt die schönen Möbel plötzlich sind.
Auf die Gefahr hin, dass sie eben nicht von irgendwem einfach so geblackmailt wird, sucht sie dann noch Jins Vater auf in diesem Fischerdorf und ja, bekommt halt wirklich raus, dass die Geschichte stimmt, dass Jins Mutter eine Prostituierte ist, die Jin einfach so bei ihrem oder bei dem Fischer gelassen hat, nachdem er geboren wurde. Und es ist nicht mal sicher, dass der Fischer überhaupt der leibliche Vater ist von Jin, aber er hat ihn aufgenommen, sich um ihn gekümmert und ist de facto der Vater von Jin, der Sohn.
Ein paar Sachen sind mir noch aufgefallen bei diesem Fischer. Also wir kennen den ja schon, wir kennen ja Jins Vater schon aus einer Szene, in der Jin ihn besucht hat. Aber als Sun diesen Steg am Anfang entlang geht, ist mir sofort aufgefallen, oh, das ist doch genau der Steg, wo das U-Boot lag und wo die anderen ihre Basis da hatten.
Ach echt?
Ja, also habe ich sofort dran gedacht, das sieht genauso aus, dachte ich. Da waren nur so ein paar kleine Boote zwar vorne hingelegt, aber der Hintergrund sah genauso aus.
Mit diesen Bergen und so weiter, ne?
Ach, und dann habe ich nachgeguckt und es ist tatsächlich am gleichen Fischweiher gedreht worden.
Ich hatte schon gedacht, ach cool, sind die wirklich nach Korea gegangen für ein paar Szenen?
Natürlich hast du das gedacht.
Ja, Lost macht sowas.
Ja, sie machen ja auch die Themse digital. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass dieser Vater von Jin eigentlich so, der macht so den Eindruck, also er hat sich total gefreut, dass Sun aufgetaucht ist und hat sie auch sofort erkannt, obwohl er ja, glaube ich, kein Bild von ihr gesehen hatte. Und er ist so, macht so den Eindruck, als wäre er vollkommen mit der Welt im Reinen, oder? Er ist, führt da so ein einfaches Leben, aber er liebt seinen Sohn und es macht ihm auch nur ganz kurz was aus, dass er ihn für tot erklärt hat.
Ja.
Aber er ist halt so total der Zen-Meister, habe ich das Gefühl.
Ich fand, da ist beneidenswert. So sein Leben. Ich meine, es ist garantiert nicht so romantisch, wie es da jetzt dargestellt wird, aber ein vollkommen friedlicher alter Herr.
Ja. Und er freut sich sehr, dass er jetzt Sun kennengelernt hat. Ich verwechsel immer noch Sun und Jin die ganze Zeit. Gibt's noch was zu dem Vater?
Nö, eigentlich nicht. Also er ist ein unglaublich liebensvoller Mensch, glaube ich. Und Jin hat sich ja auch später, das wissen wir ja, mit ihm wieder versöhnt, wo er dann im Anzug oder so ja dahin kam und nachher haben die ja zusammen Fische gefangen.
Ach, war das später? Ach so, ja, das war ja dann auch später.
Ich denke schon, dass das später ist, weil er ja jetzt noch Hausmeister ist.
War er wirklich Hausmeister?
Ja, irgendwas. Er hat ja diesen blauen Overall auf der Arbeit immer an.
Oh, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay.
Janitor oder wie sowas. Floorman hat der, glaube ich.
Stimmt. Genannt. Ja, stimmt. Ah, genau, da wollte ich noch hin zum Arbeitsplatz. Da waren ja so ein paar Leute, die gerade mit Mr. Pike diskutiert haben in seinem Büro. Übrigens hat der Mann diese Treppe da hoch, die sieht schon aus, als wäre sie direkt aus Jurassic Park, oder? Diese riesen Steintreppe in dieser Riesenhalle, ja. Dann direkt führt sie zu seinem Büro und zu seinem Schreibtisch. Das sieht alles aus, als wäre es da man merkt, dass der sehr mächtig ist und das dadurch darstellt. Und die waren irgendwie Geschäftspartner von ihm. Das war ja nicht untertitelt, aber er sagt sowas wie, dass die Hanso Foundation empört darüber sei, dass die Firma Pike die Ausrüstung nicht angeboten hat. Also hier wieder irgendwie ein Link zu der Hanso Foundation, die wir ja schon kennen von der Dama-Initiative. Denn da gab es ja auch diesen großindustriellen Alva Hanso, glaube ich, hieß der. Mhm. Und der hat diese Dama-Initiative unterstützt oder gegründet sogar. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, ich glaube unterstützt.
Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Gut, dass du so einen Überblick hast.
Nein, in einem von diesen Bunkerfilmen, die sie sich angeguckt haben, haben sie ja diese beiden Doktoranden, die die Dharma-Initiative gegründet haben. Ich glaube, The Groove hießen die. Die haben sie gezeigt und dann auch diesen Alva Hanso so durch so ein Bürohausfenster von außen gefilmt.
Ah, ja, ja.
Und der hat irgendwie da jetzt auch Geschäftsbeziehungen zu Pike. Aber das ist nur ein Easter Egg.
Fun Fact.
Fun Fact, genau.
Ja, der gibt dir ja die $100,000, ne? Mr. Pike.
Genau.
Ich weiß gar nicht. Ah ja, wir waren beim anderen Vater, dem Fischervater.
Ja.
Guter Mann, guter Mann. Sagt dann eben noch zu Sun, dass sie Jin auf keinen Fall erzählen darf, dass sie ihn besuchen war. Und er ist halt nur glücklich, wenn sein Sohn glücklich ist. Und ja, das finde ich schön. Ja, und mit der Geschichte bestätigt, geht sie dann am nächsten Tag zu der Ollen, die da wartet, und gibt der gierigen alten, raffgierigen Frau den Umschlag mit den $100,000. Mit dem Kommentar eben, sie weiß doch hoffentlich, wie mächtig die Familie Pike ist.
Und das beeindruckt sie auch ein bisschen.
Ja, ich glaube auch, sollte auch, ne, weil wenn sie, wenn Jin schon denken soll, dass seine Mutter tot ist, dann sollte sie auch besser dabei bleiben, sonst könnte es nicht sein, dass es Realität wird.
Genau.
Also da hat Jin ein bisschen gedroht. Zu Recht. Also ich hätte meinem Vater, glaube ich, ja, okay, sie ist ja nach wie vor die leibliche Mutter, aber so wie sie von Jin gesprochen hat, ist es so erniedrigend gewesen, dass man eigentlich seinem Vater hätte sagen können, in Suns Position, hey, da ist eine ältere Dame, die erpresst mich, kümmere dich mal drum.
Das wollte sie natürlich nicht, weil sie ja schon vermutet hat, dass das Jins Mutter ist.
Ja, ja, natürlich nicht. Das macht man nicht mit der eigenen Schwiegermutter, aber...
Und sie ist ja jetzt auch gegenüber Jin im Vorteil, weil der denkt ja immer noch, dass seine Mutter tot ist. Wieder ein Geheimnis, was sie mit sich rumschleppt. Aber ansonsten hat die ganze Geschichte mit der akuten Inselhandlung von Sun eigentlich nichts zu tun.
Nichts zu tun, ne. Man weiß jetzt eben nur, dass sie der Ursprung für Jins brutale Verhältnisse.
Genau. Und ich sag's nochmal, ich glaube, man sieht das auch immer so, dass sie, wenn sie ihn schützt, auch wenn er sie anschreit, sie immer so ein bisschen das Gefühl hat, sie ist daran schuld. Ich glaube, das hat sie auch irgendwann mal gesagt. Und jetzt wissen wir, warum.
Ja. Ja, Inselhandlung. Sun im Garten. Ich glaube, damit fängt das an. Ne? Mhm. Sie bei sich im Garten und man hat wieder ein Déjà-vu von der Szene, wo Charlie sie entführte. Jetzt ist es aber Jack, der aus dem Dschungel kommt und sie nicht entführt, sondern sie zu ihrer Schwangerschaft befragt. Erstmal so normale Fragen wie, hast du noch morgens
Übelkeit
ja, und so weiter. Fragt dann aber auch, ob sie Blutungen hat. Und sie fragt, warum er das eben fragt. Er meint eben, ja, ich bin ein Arzt. Ich will monitoren.
Und das macht sie aber misstrauisch.
Genau, genau. Da redet sie ja mit Kate drüber und Kate sagt, frag doch mal Juliet. Und dann geht sie zu Juliet und fragt eben, was ist hier los? Warum, was ist mit schwangeren Frauen auf dieser Insel? Weil ich glaube, Kate erzählt noch, dass Juliet eben Jack und ihr erzählt hat, was mit schwangeren Frauen auf der Insel passiert. Oder täusche ich mich? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist ja auch quasi egal.
Ja, also sie sagt sowas wie, geh mal zu Juliet, sie kennt sich mit Schwangerschaften aus auf der Insel.
Als so ein sehr insistierend fragt, was passiert mit schwangeren Frauen auf dieser Insel, sagt sie schließlich, they die.
Ja.
Was eine ziemlich schockierende Eröffnung ist, wenn man dabei ist, Leben in die Welt zu setzen, dass man stirbt.
Und da guckt so Kate auch ziemlich böse.
Ja, so guckt zu Juliet von wegen, musstest du ja, das ja, jetzt genau sagen? Wo ich denke, hallo, was soll ich denn sonst sagen?
Ja, sie wusste auch, glaube ich, nicht, was sie sonst sagen sollte, deswegen hat sie es dann auch gesagt. Weil sie hat ja so kurz innegehalten.
Ja, dieser Juliet hat da konstant diesen besorgten Gesichtsausdruck drauf, wo ich dachte, boah, der fahr den mal bitte ein bisschen zurück. Das sieht so überspielt aus. Das ist so leicht zusammengezogenen Augenbrauen und ein bisschen, ja, fast weinerlich besorgt.
Ja, aber egal. So guckt sie oft.
So guckt sie oft, das stimmt, ja. So guckt sie auch, als sie dann in der Nacht in Juns Zelt einbricht. In Suns, nicht Juns.
Das ist auch gut.
Aber wenn wir könnten auch einfach Jun sagen.
Jin und Sun zusammenfasst.
Sin und Jun. In ihr Zelt einbricht und sagt sie, dass Sun eben mit ihr kommen soll. Und warum? Eben, weil sie dafür sorgen, dass sie nicht nur dafür sorgen kann, sondern sicherstellen kann, ob Jun Sin, verdammt, ob Sun in Gefahr ist, zu sterben oder nicht.
Mhm.
So, und wie macht sie das? Sie geht mit ihr zu der Krankenhausstation, um Ultraschall zu machen. Und anhand der Größe des Fötuses kann man eben zurückrechnen, wann die Empfängnis war.
Weil nämlich Frauen, die nicht auf der Insel schwanger geworden sind, wie zum Beispiel Claire, offensichtlich nicht von dem Problem betroffen werden, dass sie sterben.
Ja. Also eine Überlebenschance haben, wobei Claire ja auch kurz davor war zu sterben.
Ja. Sun hat auch von Claire schon gehört, dass es diese Station gibt, soweit ich weiß. Oder war sie sogar mit ihr dort?
Nee, Kate war ja.
Kate war mit ihr dort. Mhm, stimmt.
Also sie hat von Kate und Claire über diese Station gehört und sagt eben, ja, die haben da noch nichts gefunden. Und dann meinte Juliet eben, ja, weil sie nicht wussten, wonach sie Ausschau halten sollen.
Mhm.
Die beiden machen sich dann auf die Reise dorthin, kommen an, in einem geheimen Raum hinter den Umkleideschränken findet man dann neben einem Ultraschallgerät auch ein ein Kinderbett und alle möglichen Arten von creepigen Spielzeug. Sohn fragt, was ist das für ein Raum? Juliet sagt so ganz trocken, das ist der Raum, zu dem wir die Frauen gebracht haben, um zu sterben. Und ich dachte, holy shit. Was ist denn das für ein Karma, wenn die Sohn in den Raum bringt, wo die anderen Frauen schon gestorben sind?
Ja, aber was da nicht so ganz einsichtig wird, ist auch, warum das ein Geheimraum sein soll. Weil der ist ja nicht so, dass in den Bunker täglich Leute reinkommen und da irgendwie ja. Besuchsverkehr ist, warum er da nochmal einen Geheimraum hat.
Ja, ich denke, dass in dem Bunker sah ja schon aus wie eine Krankenstation, also auch für andere Zwischenfälle auf der Insel. Obwohl die Heilungsraten auf der Insel ja enorm sind. Dass vielleicht nicht im täglichen Betrieb dann man von dem Projekt der Fruchtbarkeitsmachung bei den Frauen oder dass davon alle Bescheid wissen sollen. Und deswegen, denke ich, gab es dann diesen Raum für die elitäre Gesellschaft, die an den Experimenten teilgenommen hat.
Was mir übrigens ganz gut gefallen hat an diesem Raum beziehungsweise an dem Mechanismus, wie man den aufmacht, ist, das ist nicht, wie man das so oft bei Geheimtüren sieht, dass man irgendeinen Schalter drückt und dann fährt die Tür ganz mechanisch auf. Sondern das war zwar auch ein Schalter und das war scheinbar so ein pneumatischer Mechanismus und dann ist nur die Verriegelung aufgegangen und die mussten sich dagegen stemmen, damit sie diese riesen Metalltür überhaupt aufkriegen.
Ja, die war nämlich richtig dick. Also damit man die Frauen auch nicht schreien
kann. Vermutlich.
Beim Ultraschall kommt dann raus, dass das Baby kräftig ist und gesund und Sun offenbart vorher noch, dass sie ja vor ihrer Abreise mit dem buddhistischen Mönch da geschlafen hat, also dem Glatzkopf.
Ja.
Und dass es ja sein kann, dass es gar nicht Jins Kind ist, denn der wurde als unfruchtbar diagnostiziert.
Und da hatten wir ja schon damals drüber diskutiert, ob das so ist. Weil da gab es ja diese Folge, die hieß Die ganze Wahrheit. Und da war ja schon klar, dass sie eben ihm nicht die ganze Wahrheit erzählt hat.
Genau, weil er dachte, sie sei unfruchtbar.
Ja.
Und sie hat es ja dabei belassen.
Ja, und vor allem hat sie ihm ja auch nicht erzählt, dass sie mit diesem Typen geschlafen hat.
Ja, die halbe Wahrheit.
Und das ist ja eine viel einleuchtendere Version der Geschichte, warum sie jetzt schwanger ist, als zu sagen, es ist ein Wunder. Aber das hat er akzeptiert.
Ja, aber es kommt auch raus, dass es die Wahrheit ist.
Ja, kann man so sagen. Weil nämlich Juliet ihr eröffnet, dass die Spermienanzahl auf der Insel viel höher sei und dass es deswegen sein kann, dass sie doch von Jin schwanger geworden ist, wenn sie auf der Insel schwanger geworden ist.
Also es ist nicht nur eine fruchtbarkeitstötende Insel, sondern auch eine fruchtbarkeitsmachende Insel. Total ironisch. Und es ist dann auch de facto so, weil die Empfängnis 8 Wochen ungefähr her sein muss und also so 60 bis, na, ein bisschen weniger, ne, 48 28 mal 2. 56 ja. bis 60 Tage, wie auch immer.
Und sie sind ja schon 89 Tage hier.
Genau, genau. Ja, aber da sagt Juliet nämlich 90.
Ah.
Glaube ich.
Das war bestimmt nur
geschätzt. Und das heißt natürlich, dass Jin der Vater ist und Sun trotz der Eröffnung, dass sie sterben wird, weil sie eben auf der Insel schwanger wurde, ziemlich erleichtert zu sein scheint. Und im Vorfeld hatte sie eben Juliet noch gefragt, warum sie ihr überhaupt hilft. Und das war eine sehr überzeugende Antwort, denn als Fruchtbarkeitsdoktor war sie es gewöhnt, dass wenn sie gesagt hat, oder Frauen eröffnet hat, dass sie schwanger seien, dass das eine frohe Botschaft war und die Frauen von Glück erfüllt waren. Nur seit sie auf der Insel war, hat sich das ins Gegenteil verkehrt, weil es eben ein Todesurteil gleichkam.
Ja.
Und sie will Frauen wieder frohe Botschaften überbringen. Und das hat sie ja auch da gemacht irgendwie.
Ja, Sun weint zuerst, aber stellt sich dann raus vor Glück, weil das Kind von Jin ist und das ihr wichtiger ist, als dass sie überlebt. Wissen wir eigentlich, was mit den Kindern passiert? Sterben die auch? Oder ist das nie gesagt worden?
Ich denke schon. Also so wie ich das verstanden habe, passiert es ja, dass das körpereigene Immunsystem sich gegen das Kind wendet im Körper. Und das dadurch eben, ja, da das aber mit der Mutter verbunden ist, stirbt sie wohl auch.
Ja.
Ich meine, das Immunsystem von Kind und Mutter wird ja geteilt über die Nabelschnur. Mhm.
Und stimmt, sie sagt ja auch noch sowas wie im zweiten Drittel. Sie schaffen nie das dritte Drittel der Schwangerschaft oder so zu erreichen.
Genau. Aber ich glaube, das verbindet die beiden jetzt irgendwie. Juliet und Sun. Hatte ich so das Gefühl in dieser Folge. Ja, und Juliet bringt Sun nach draußen, sagt, ich gehe noch zurück, um eben sicherzustellen, dass wir unsere Spuren verwischt haben, geht zum Schrank, wo ein Diktiergerät drin ist und sagt, es ist jetzt 6 Uhr morgens. Ich habe bei Sun eine Schwangerschaft diagnostiziert. Sie ist in der so und so vierten Woche und die, wie sagt man das im Fachjargon? Nicht die Herausnahme, sondern die Extraction. Also um Sun herauszuholen aus der Gruppe kann dann und dann stattfinden. Schaltet das Diktiergerät ab und sagt, ich hasse dich, Ben. Also sie hinterlässt eben ihre Maulwurf-Nachricht für Ben.
Ja.
Und das gibt einem so einen Hint, dass er sie wieder mit irgendwas manipuliert hat, um sie eben in die Rolle des Maulwurfs zu zwängen.
Was wir ja schon wussten, dass sie in der Rolle ist.
Ja, ja, wir wussten das, aber man wusste jetzt nicht, macht sie das irgendwie freiwillig, weil sie doch ein ambivalentes Liebesverhältnis zu ihm hat oder
ach so,
erpresst er sie wieder.
Weil sie jetzt gesagt hat, ich hasse dich,
genau,
wird es jetzt ziemlich klar, dass sie halt das wieder nicht freiwillig macht.
Ja.
Ich denke halt, Ben hat sie ja zu dieser Satellitenstation gebracht und hat ihr ihre Schwester gezeigt. Er hat wahrscheinlich wieder da irgendwas gesagt, dann darfst du zu ihr zurück.
Ja, aber sie kann ja jetzt nicht mehr zurück.
Warum?
Sie durfte ja zurück.
Ach so, weil es ja nicht mehr geht, sagt ja
das
Ben.
Das U-Boot ist ja kaputt. Und sie durfte ja zurück als Voraussetzung, dass Jack ihn operiert. Zweimal. Einmal stimmt, eben den Tumor raus und die Infektion dann bekämpft. Und dann durfte sie nach Hause und dann waren sie auf dem Weg zum U-Boot und dann hat John Locke das ja in die Luft gejagt.
Zum Glück für Ben, ja.
Genau. Ah ja, und mit der Satellitenschüsselstation, da können wir auch gleich überleiten zur Nebenhandlung auf dieser Insel, nämlich dem Male-Bonding. Also wir hatten jetzt das Female-Bonding und jetzt kommt der Male-Bonding-Camping-Trip. Ja. Der ist ja geendet in dem Fund von einer Frau, die Desmonds Frau sein sollte, ist aber nicht wahr, die vier ja im Dschungel gefunden haben. Die arme Frau ist dem Tode nahe, sagt das in mehreren Sprachen, in Chinesisch, Italienisch, Spanisch.
Portugiesisch.
Und bei näherer Betrachtung stellt sich eben heraus, dass ein Ast in ihren rechten Brustkorb eingedrungen ist und wo die Lunge verletzt hat, wie man später herauskriegt. Also
punktiert. Hat,
ja.
Also es steckt halt drin. Ja,
ja, ja, es steckt drin. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre eine Rippe, die rausguckt.
Ach so. Na, ich dachte schon, das ist ein Ast. Aber das war ziemlich an der Seite, deswegen hätte ich jetzt so nicht vermutet, dass es die Lunge getroffen.
Nee, ach, ich kenne mich da auch nicht aus, aber das sagt ja später ein Gast, der hinzukommt.
Ja.
Denn die versuchen, sie notdürftig zu versorgen. Und dann ist eben die Frage, ja, wie kann man ihr das Leben retten? Desmond sagt, wir brauchen Jack. Ich laufe zurück und hole ihn, weil die Frau ist natürlich nicht transportfähig und bekommt sich da ein bisschen mit Charlie in die Haare.
Aber weil hier ja überall Fallen sind und es genau. natürlich Wahnsinn wäre, durch den Dschungel zu laufen, was sie ja auch später in dieser Folge nicht machen. In keinster Weise.
Genau. Und Charlie berechtigterweise immer noch ein bisschen angefressen ist von, dass Desmond ihm ja verschwiegen hat, dass er ihn nur brauchte wegen seiner Prophezeiung oder seiner Halluzination.
Ja. Und sie schicken in dieser Situation noch Hurley von der Bühne, der sie irgendwie nervt. Und Hurley macht in der Zeit, wo die beiden sich streiten, wieder das Richtige. Nämlich durchsucht den Rucksack, weil wenn man hier so mit so einem Fallschirm abspringt, dann hat man doch vermutlich auch irgendwas dabei, um Hilfe zu rufen. Und findet dann auch eine Leuchtpistole und feuert die ab.
Genau. Ich dachte, dass er es halt macht, um dem nicht nur um dem Gestreite ein Ende zu geben, das macht er ja dadurch. Ja. Dann macht er sagt so, die werden uns jetzt finden, aber sein Kommentar war einfach nur ups.
Ja, und den habe ich auch erst nicht verstanden, weil das ups klang ja so, als wäre das ein Versehen gewesen und ich glaube nicht, dass das ein Versehen war, dass er die abgefeuert hat.
Kann auch kein Versehen gewesen sein, dann hätte er, glaube ich, nicht senkrecht in die Luft gehalten.
Ja.
Dann so, hoppla.
Ja.
Mit einem schelmischen Zwinkern.
Und es war ihm jetzt halt egal, wer ihn findet oder wer sie findet. Das war jetzt das Beste, was er tun konnte, um dieser verletzten Person zu helfen.
Ja. Und es findet sie, der einäugige Michael.
Was sehr seltsam ist, denn der lag ja tot neben dem T-Rex-Zaun.
Genau. Dr. Kate hatte ja seinen Tod diagnostiziert.
Stimmt. War eigentlich Jack nicht dabei? Ach nein, Jack haben sie ja gesucht. Nee.
Ja. Ja. Ja, und er hat immer noch das verkrustete Blut an den Ohren.
Das habe also ich gar nicht gesehen, wirklich.
Ja. Also so ein bisschen Blutreste an den Ohren. Und da sieht man, es ist halt kein Klon oder sowas. Es muss schon der Typ sein. Boah, sie hätten ihn nachträglich geschminkt. Und Charlie spricht den eben auch darauf an. Wir dachten, du seist tot. Also wurde uns so erzählt. Und ja, auf dieser Insel ist das alles nicht so eindeutig, wie es immer scheint.
Ja, deswegen verstehe ich auch nicht ganz, warum du eben schon erwähnt hast, dass das für dich seltsam war, weil der war halt offensichtlich nicht tot und man ist ja auf der Insel relativ schnell wieder fit.
Ja, ich dachte eben, dass er tot gewesen sei und dann kommt er auf einmal wieder und da dachte ich, ah, okay, oh mein Gott, was soll denn das? Und wir wissen ja, dass er Sanitäter war in der russischen Armee. Und er schafft es eben, das Mädel auf sehr deutlich dargestellte Art und Weise zu retten.
Also halt das schon war schon coole Sau. Echt
fies, ja, wie die es gezeigt haben.
Was hat er ihr eigentlich in die Lunge gestochen, damit die nicht kollabiert?
Eine Hülle von einer Spritze.
Ah, weil
also
ich...
Du hast eine, genau den Stempel eben rausgezogen.
Ja, und dann mit der Nadel eben schon, oder wie?
Ja, ja, die Nadel in die Lunge rein und durch diese Verbindung kann dann eben das ganze Blut und so weiter und die Luft nach außen spritzen. Hat's ja dann auch gemacht.
Und einer fragt dann noch so, soll das so sein? Aber offensichtlich sollte das so sein.
Ja, er hat diagnostiziert, dass die Lunge punktiert wurde und kollabiert. Und man, ja, bevor sie jetzt an der Lungenembolie stirbt, ich glaube, das nennt man da Embolie, auf jeden Fall eine kollabierte Lunge, wird ihr die Kanüle in die Lunge gerammt.
Und ich musste da wieder an die Buntstifte denken, an die Stifte denken.
Welche
und
Farbe?
Aber er hat er macht, nicht so nach der Farbe gefragt.
Eben, ja, er macht das ja auch nur, weil Desmond ihm, oder weil er als Gegenleistung bekommt, dass er wieder gehen darf und die vier ihn nicht als Geißel halten. Ich weiß gar nicht, wer von dem in seiner Gegenwart auch erzählt, dass es ein Satellitentelefon oder dass die Dame ein Satellitentelefon mitgebracht hat.
Weiß ich auch nicht mehr, aber es kommt zur Sprache.
Genau, er bekommt es auf jeden Fall spitz, denn nachdem er dem Mädel das Leben gerettet hat und Desmond sagt, okay, du kannst gehen, entfernt er sich und...
Ah, Moment. Sie spricht ja auch dann wieder in verschiedenen unterschiedlichen Sprachen, die nur Michael verstehen, die anderen jetzt nicht. am Anfang sagt sie irgendwas, ich weiß nicht mehr, Hilfe oder so. Und später sagt sie dann, nachdem diese Geschichte mit der Lunge durch ist, sagt sie noch was auf, ich glaube, Portugiesisch. Und er behauptet dann, sie hätte gesagt, danke, dass ihr mir danke, helft.
Ja. Aber es hat nicht danach geklungen.
Ja, und so wie er kurz innegehalten hat, war das auch schon wahrscheinlich den anderen klar, dass das nicht stimmt. Mhm. Sie sagt, ich bin nicht allein.
Ah, okay. Das ist natürlich jetzt noch. Ah ja, aber jetzt wollte ich sagen, wie er sich eben entfernt und Jin merkt, dass das Telefon weg ist und ihm hinterher rennt und ihm zum zweiten Mal niederwirft, denn er hat ihn auch zum ersten Mal niedergeworfen, denn als der Michael auf die Bühne trat, hat er gesehen, okay, hier wollte ich vielleicht doch nicht hin. Also er ist klar der Leuchtpistole gefolgt und rennt dann weg und
ja, das war eine sehr, sehr lustige Szene. Er kommt so, man hört die ganze Zeit die Schritte, wie er ankommt. Er stolpert so auf die Lichtung, guckt sich kurz um, dreht sich um und rennt den gleichen Weg wieder zurück.
Und Jin rennt eben hinterher und streckt ihn in alter Kung-Fu-Manier nieder. Also tackelt ihn erstmal und dann gibt's ein kleines Handgemenge und mit einem Roundhouse-Kick à la Chuck Norris macht er dem Ganzen dann ein Ende und dann kommt man erst zu der ganzen OP-Szene. Ja, jetzt beim zweiten Mal rennt ihm eben hinterher und nimmt ihm dann das Telefon ab und ohne Telefon wird Michael dann auf seinen Weg geschickt.
Sie lassen ihn trotzdem gehen, weil Desmond es ihm ja versprochen hatte.
Genau. Und ich weiß nicht, ob das währenddessen ist. Auf jeden Fall wird das Mädel wach und Hurley sitzt noch da und erzählt eben, wer er ist, dass er im Hugo, Nachnamen habe ich vergessen, ist.
Race.
Er ist auf, ja, Hugo Race und er ist vom Flug. 8:15, oder? Mhm. Und sie sagt, das kann nicht sein. Und das ist eben das, wo ich dachte, hä? Weil sie sagt, der Flug wurde gefunden und alle Passagiere sind tot. Und da sagt auch Hurley, es kann nicht sein. Und anscheinend, keine Ahnung, wie es gemacht wurde, es wurde ein zweites Flugzeugwrack in einen 900 Meter,
nee. Nee, ich glaube 6000 Meter. Sagen sie in der nächsten Folge aber erst. Vor Bali, vor der Küste Bali, genau. In einem Graben.
Im Graben.
Ja.
Ja, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall wurde das Flugzeug gefunden und alle Insassen seien eben noch im Flugzeug gewesen und tot.
Stimmt, und das ist jetzt wieder das Ende der Folge, ein Cliffhanger sozusagen und so ein, ja, was soll denn das jetzt? Moment.
Ja, weil das sagt so irgendwie. Entweder es war ein Unfall, dass das Flugzeug abgestürzt ist und es wurde auf höchstem Niveau vertuscht. Oder es war gar kein Zufall, dass diese Gruppe dahin gekommen ist.
Ja.
Ja, das war wohl das Ende der Folge.
Das war das Ende, ja. Gut, dann haben wir die zwei neuen Dinge eigentlich erfahren. Michael ist wieder da. Und das lässt sich gut mit den Heilkräften der Insel erklären. Und mit Kates stellt den Tod fest, Fähigkeiten.
Wie bei Ariel, wenn der Albatros am Fuß hört. Ich kann keinen Herzschlag hören.
Genau. Und die zweite Sache ist jetzt genau die, der Cliffhanger sozusagen. Naja, Cliffhanger ist zu viel gesagt, also so ein was soll das jetzt? Moment.
Ja.
Oder eine neue Mystery Box. Wir haben zu zweit schon ganz schön lange geredet. Wir können ruhig jetzt schon zur Bewertung kommen.
Es war? Wie lange denn?
Boah, so 40 Minuten.
Krass.
Ja.
Ich könnte mal jetzt mal sehen, muss jetzt mal mit jedem einmal eine Folge machen und gucken, wie lang die sind.
Ja, dann fange ich an, weil du hast ja schon das meiste erzählt. Dann darfst du als letztes oder als zweites, wie du sehen willst. tja. Ich fand, das war jetzt so eine Zwischenfolge, keine Füllfolge, weil es ging ja in beiden Inselhandlungen eigentlich mit der Handlung weiter. Aber ich würde es jetzt mal als Zwischenfolge bezeichnen, weil es ja eben genau das war. Es waren so Zwischenhandlungen, die jetzt noch nicht fertig sind. Vielleicht das mit Soon schon. Aber die Geschichte mit der Frau, die da abgestürzt ist, ist ja schließlich erst am Anfang. Also ich würde ihr eine 15 oder 16 geben. Ich fand sie jetzt nicht langweilig. Ja, eine 16 gebe ich ihr. Ich gebe ihr eine 16.
Sehr gut, weil ich gebe ihr eine 15. Aus eigentlich den gleichen Folgen. Die war okay, aber ich habe gemerkt, dass ich, obwohl ich mich hart dazu angehalten habe, nichts anderes zu machen, habe ich mir wirklich gedacht, ah, wie lange dauert die denn noch? Wie lange dauert die denn noch? Ich fand sie nicht sonderlich gut. Ich fand sie auch nicht schlecht. Ich fand sie ein bisschen langweilig.
Mhm.
Eine 15.
Ja, ist ja noch nicht ganz schlecht.
Genau, eine mittelmäßige Folge.
Gut. Letzte Worte. Also, der Endteil geht jetzt natürlich viel schneller, wenn wir nur zu zweit sind. ja, dann sag ich, coole Sau. Hä? Ich meinte Mikael.
Ah, okay. Ich sag, TDE.
Ich suche jetzt schon mal wieder den Outro-Button, denn TDE das geht heißt
zu schnell.
Was?
Das geht zu schnell mit nur zwei Leuten.
Ja, eben.
Deswegen hast du ihn noch nicht gefunden.
Deswegen habe ich ihn noch nicht gefunden. Wir können das jetzt noch ein bisschen austreten und können nochmal sagen, was TDE denn eigentlich heißt. Oder wir lassen es bleiben und verabschieden uns. Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Arrivederci.
Das kommt übrigens wirklich echt gut, wenn wir hier noch so ein bisschen reinreden. Hast du dir mal die letzte Folge angehört?
Ich höre mir die Folgen ehrlich gesagt nicht an.
Ja, dann hör dir mal das letzte Ende an. Das klingt gut.
Das ist wie bei Schauspielern, die ihre eigenen Filme nicht gucken.
Fertig. Lass mich gerade nochmal gucken. Wie hast du denn für nächste Woche abgestimmt?
Also ich bin nächste Woche voll verfügbar, da ist Karneval.
Okay, also du bist voll verfügbar, weil Karneval ist.
Ja, eben. Ich hasse sehr Karneval. Gut.
Das trifft sich gut, dann können wir vielleicht eine Karnevalssendung machen.